Sie wurden heute von einer der mancherlei Kindzeiterscheinungen übersagen. Ich will zwei Anführungen bei der zweiten stehen bleiben. In Markus 4, Vers 22 lesen wir, dass nichts verborgen ist, es sei denn, dass es geoffenbart ins Licht gestellt werde. Noch gäbe es etwas Geheimes, sondern auch, dass es ans Licht komme. Das ist eine Erscheinung, die in der Endzeit sich verstärkt. Ich wurde in die Klinik nach Tübingen ans Krankenbett gerufen. Sie lag schon ganz gelb da, lebensrecht, und hat etwas bekannt, dass sie einen Schritt aus der Ehe hinaus gemacht hat vor Jahren. Das hat sie jahrelang mit sich herumgetragen. Keine 24 Stunden, nachdem sie sich ins Licht gestellt hatte, war sie entschlafen. In der Endzeit, ob das nun prophetisch gesehen oder Ende eines Lebens oder Ende eines bemerkenswerten Abschnittes ist, da kommen die Dinge heraus, die man jahrelang gehütet hat. Ich möchte heute auf eine andere Erscheinung aufmerksam machen, nämlich auf die Totalität in der Endzeit. Irgendwann und irgendwie muss man Ja oder Nein sagen. Mischungen gibt es nicht mehr. Irgendwann muss man Farbe bekennen. Ich möchte diese Tatsache um ein einziges Wort, das in der Bibel des Öfteren steht, darum kopieren. Es ist das Wort die Mitte. Man kann auch sagen inmitten. Oder nur mitten. Die Mitte, das Zentrum unseres Lebens, wäre ja schließlich unser Herz. In Sprüche 4, da heißt es in Vers 23, bewache dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Es ist gleichsam die Hauptstadt unseres Daseins. Drum heißt es ja auch, beim guten Kameraden, ich trat ihm mitten ins Herz. Und in der Apostelgeschichte, da wurden die Herzen der Zuhörer des Stephanus durchbohrt. Und in den Sprüchen lesen wir, gib mir mein Sohn, nicht nur deine Augen oder deine Hände, sondern gib mir dein Herz. So merken wir, die Mitte ist das Zentrum unserer Entscheidungen. Und es gibt genug periphere Menschen, die sich mit dem Umfang beschäftigen und begnügen, wie wenige hier ins Zentrum göttlicher Wahrheiten hinein. Ich möchte es am besten durch einige Bibelstellen illustrieren. Und zwar, wenn Gott unsere Mitte haben will, dann will sein Lebenbieter, der Satan, der will sie auch haben. Ich will zuerst einmal ein paar Stellen von der satanischen Mitte lesen. Die sind nicht gerade unterhaltsam, aber sie sind notwendig und wichtig, dass wir Kenntnis von ihnen nehmen. Und dann nachher möchte ich etwas von der göttlichen Mitte sagen. Zuerst also die satanische Mitte. In Hiob 1, da lesen wir Vers 6. Man kann den Wortlaut genau auch in Kapitel 2, Vers 1 lesen, beides gleich. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, das ist einer der mancherlei Ausdrücke für die Engel, die Starken, die Engel, die Gewaltigen an Kraft, die Mose, die Diener, da kamen die Söhne Gottes und sie vor Jehova zu stillen, und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Er hat sich gut getarnt, sodass man ihn vielleicht gar nicht gleich bemerkt hat. So kommt der Satan heute auch gern inmitten christlicher Ausführungen, inmitten christlicher Erscheinungen. Er kommt mit dem Gebetbuch unter den Arm und so weiter, sodass man ihn nicht gut erkennt. In 4. Mose 11 eine weitere Stelle von der satanischen Mitte. 4. Mose 11, Vers 4. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde düster. Und auch die Kinder Israel weinten wieder und sprachen, wer wird uns Fleisch zum Essen geben? Es ist immer das Mischvolk, auch in unserem Leben. Man kann es auch mit Laodicea weder wagen noch kann. Man kann es mit Demokratie bezeichnen, wo die Maßgebenden in der Demokratie auch nicht eindeutig Stellung zu etwas nehmen. Das Mischvolk ist immer ein Schwächepunkt. Der Gideon hat einmal von seinen 32.000 Leuten 22.000 Mischvolk entlassen. Das wäre sowieso die Leidenszahl, 22. Und wenn er die behalten,
der mit mir redete, kam wieder und bückte mich wie ein Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Ich darf fragen, verstehen mich alle der Lautstärke nach, wenn ich so spreche? Ja, danke. Akustik ist gut. Ja, sei Dank. Offenbar war Zacharia gar nicht schlafend, als der Engel kam. Er sagt ja, aber es erging mir, ich kam mir vor, wie wenn ich aus dem Schlafe aufgeweckt worden wäre. Ich war erwacht. Wie wir sagen, ich bin wach, er ist wach. Aber wenn der Geist Gottes einen Menschen weckt, dann weckt und merkt er dann hinterher, das ist was ganz Besonderes. Und schon hört er die Frage, was siehst du? Und ich sprach, ich sehe und sehe ein Leuchter ganz von Gold. Und sein Ölbehälter an seinem oberen Ende und seine sieben Lampen an ihm sieben und sieben Gießröhren zu den Lampen, die an seinem oberen Ende sind. Hier ein Bekenntnis. Als ich das zum ersten Mal mit auf etwas geöffneten Blick gelesen habe, ein Leuchter ganz von Gold, an seinem oberen Ende ein Ölbehälter und dann noch Ölröhren oder, wie es hier heißt, noch sieben Röhren zu den Lampen. Wisst ihr, was ich da gedacht habe? Erste Überlegung, oh, wie schade, es ist mir die ganze Herrlichkeit des goldenen Leuchters und Ölbehälter habe ich mir so einen Blechkasten auch vorgestellt und dann noch die Gießröhren zu den Lampen und dachte ich, oh, wie schade. Aber bald habe ich mich geschämt. Habe ich gedacht, alles hat halt langsam. Wahrscheinlich hast du dich wieder einmal entguckt in deiner Torheit, in deinem Unverstand. Dann wollte ich wieder. Und zwei Olivenbäume neben demselben, dem goldenen Leuchter. Einer zu seiner Rechten, des Ölbehälters, also oben, und einer zu seiner Linken. Der Engel, und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, und sagte, mein Herr, was sind diese? Was bedeutet denn das? Wir wollen beachten, dass Zacharia ein Priester war. Der wusste Bescheid über die Dinge im Heiligen, oder im Allerheiligsten. Da war offensichtlich auch etwas erstaunt, was er da sagte. Und nun, was bedeutet das? Was sind diese Dinge? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, ja, weißt du nicht, was diese sind, was das bedeutet? Und ich sprach, nein, mein Herr. Er antwortete, dies ist das Wort Jehovas an Zerubabel. Zerubabel. Zerubabel heißt auf Deutsch der in der Verwirrung geängstigte. Babel heißt Verwirrung, Zerubabel in der Verwirrung geängstigte. Das Wort an Zerubabel lautet, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Damals war die Situation ja ganz ähnlich. Sie waren aus Babel zurückgekehrt und waren daran, den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Im Drangsal der Zeiten, wie es damals und heute, wieder einmal
endgültig, sondern durch meinen Geist, weil ich Jehova der Herr war. Wer bist du, großer Wert von Sultan, zu Rede sollst du werden? Was ist das für ein Wert?
Ein Wert der Unmöglichkeit.
Wie ist da mal viel?
Das unter dem Widerspruch der Feindschaft der herumwohnenden Araber und Ismailiten und was es alles war, schien es nicht mehr möglich, weiter bauen zu können.
Und jetzt heißt das Wort Gottes, wer bist du, großer Berg der Unmöglichkeit, vor Zerubabel zur Ebene sollst du werden.
Was heißt das? Stellt euch vor, ein Auftraggeber führt dich an eine Stelle, da ist ein Berg, sagen wir mal, ein Hügel. Der sagt, hier will ich ein Haus bauen. Ich sage, hier ein Haus bauen? Unmöglich. An diesem Loch da. Wie soll das zugehen? Er sagt, der Berg, eben am Bauplatz. Und schau, das war jetzt gefällt. Also, ihr Lieben, für unseren Gott sind ja unsere Verlegenheiten Gelegenheiten. Und überall, wo verschlossene Türen sind, erleben wir dann, ich bin die Tür, Jesus. Und wo die Dinge ausweglos geworden sind, gilt was? Ich bin der Weg. Das ist doch wunderbar. Und Dinge, die unmöglich sind, macht Gott möglich. Wer bist du, großer Bär, vor Zerubabel? Vor jedem Einzelnen von uns. Irgendein Sorgenberg. Irgendein Berg von Unmöglichkeiten. Oder einer Unmöglichkeit. Der Herr sagt, ein wunderschöner Bauplatz im nächsten Augenblick. Wenn wir erleben. Ich darf auch weiter sagen, was der Geist Gottes vermag, in der Kraft der Gnade Gottes, nämlich, wenn wir menschlicherweise sehen, das, was jetzt sich auf mich zuwälzt, an Unheil, das kommt nun unweigerlich an mich heran und kann mich niederwalzen. Was sage ich jetzt? Dann sage ich das, was hier weiter steht. Nämlich, wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel, zur Ebene sollst du werden? Und er wird den Schlussstein herausbringen und lautem Zuruf Gnade, Gnade geben. Dann sage ich, Herr, jetzt kann es aussehen, wie es will, die Situation unheimlich, die auf mich zukommt. Herr, ich rechne mit deiner Gnade, mit deiner Gnade. Und noch einmal, allein mit deiner Gnade. Und der Mann ist schon gebrochen. Und jetzt erzähle ich nur schnell einen Traum, der das, um was es mir im Augenblick geht, zu bezeugen, tadellos illustriert. Ich lag im Fieber und sah auf mich zukommen auf einer Schiene eine riesen Kreissäge, eine Fräse. Und ich war da angeschnallt, konnte nicht weichen und ich sah, wie die Fräse immer genau auf mich zukommt. Wusste jetzt werde ich gerade schön in zwei gesägt. Also ein richtiger Augenblick. Situation. Und ich konnte kaum herauswirken, Herr Jesus, hilf oder sei mir gnädig oder so etwas. Und was passierte? Im Augenblick, da diese Riesenkreissäge mich erreichen will, fliegen sämtliche Stahlzacken nach einer Seite weg. Eine unsichtbare Kreissäge von der Seite hat vorzu alles weggesägt, was mich auch nur noch anfassen. steht nicht. Das ist klar. Das heißt, was natürlicherweise in unheimlicher Wirklichkeit und unabwendbar jetzt auf mich oder auf uns zukommen müsste, an die Gnade Gottes, wird, wenn auch erst im letzten Augenblick, vollständig beiseite schlagen.
Gnade, Gnade. Die Hände Zerubbabels haben den Grund gelegt. Die Hände Zerubbabels werden den Schlussstein setzen. Die Gewölbung werden das Werk vollenden. Unser Zerubbabel ist der Herr Jesus. Wurde er auch in Drangsal geängstigt, der Vergebung der Welt der Sünde geängstigt hat, als unser Zerubbabel. Hat er einen Grund gelegt für sich selber? Wir werden seine Hände es vollenden und zu der Grund gelegt wurde. Ganz wunderbar. Allein durch die Gnade. Noch einmal durch die Gnade Gottes. Das ist in dem Zusammenhang der Beschreibung des goldenen Leuchtens. Wunderbare Gottesverheißung. Die Hände Zerubbabels, noch ein ganz feines Wort. Für einen Architekten, die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet. Wir sind sein Haus, der heilige Tempel im Herrn, die Haus und Gottes und Geist. Seine Hände haben dieses Haus gegründet und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass Jehova der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Verherrscht wir alle. Und vor Gott sind gerade die kleinsten, bescheidensten Mantel, wie die feinen, kleinen, Knospen, kein Blättchen, die Frühjahr sichtbar werden, aus der Erdschule hervorkommen, der Umfang zerfällt dann bei Gott. Und was steht da drin? Warum? Wer ist es? Wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Gott nicht. Und mit Freuden werden jene sieben. Mit Freude werden jene sieben das Senkblei in der Hand Zerubbabels sehen. Doppelpunkt. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Und ich hob an und sprach zu ihm, was bedeuten diese zwei unigen Bäume links und rechts? Von rechts und zurück. Und ich hob zum zweiten Mal an und sprach zu ihm, was sind diese beiden Zweige der Olivenbäume, welche neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Gold von sich aus ergießen. Und er sprach zu mir und sagte, weißt du es nicht, was diese sind? Ich wollte sagen, du bist doch hoher Priester, du bist doch ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Ähnlich wie bei Nikodemus. Das ist das genau das Gleiche. Nikodemus wusste nicht, was das heißt. Es sei denn, dass jemand aus Geist und Wasser geboren werden darf, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und weißt du, die Frage des Sacharias der Presse ist auch immer genau. Er blickt immer genauer hin. Und jetzt bekommt er die Antwort. Dies sind die beiden Söhne des Öls. Söhne des Öls, welche bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Was wir gelesen haben, bitte wir die Erde, hier im unteren Teil haben wir den goldenen Leuchter vor uns, wie er im Gesetz des Mose beschrieben ist und in der Schriftsüte im Heiligtum aufgestellt war. Hier steht dieses wunderbare Stück rein kunsthandwerklich schon gesehen, beurteilt. Denn dieser goldene Leuchtturm wurde aus einem Talent reinen Goldes, Klumpen, herausgehämmert. Treibarbeit. Dabei sind das nicht Arme, wir sagen, das sind die Arme des Leuchters. Dabei heißt es im Hebräischen, das sind Röhren. Da sind sie noch wohl. Röhren. Wir sehen warum. Die sieben Lampen, Ölschalen, die sieben Lampen sind uns bekannt. Und im Vorübergehen schlagen wir Jesaja 11 auf und dürfen dann erleben, wie wir im Alten Testament Erklärungen haben für Dinge, die im Neuen Testament kurz bezeugt werden, aber für uns schwer zu verstehen sind, besonders bei Paulus. Jetzt Jesaja 11. Jesaja 11, die erste Vers. Bekannte Worte für uns. Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln. Wird Frucht bringen. Und jetzt kommt die siebenfache Aussage. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jehova, der Geist des Herrn. Erstens. Weiter. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Und sein Wohlgefallen wird sein am Geiste der Furcht Jehovas. Da muss ich bekennen, wenn ich die Auswahl gehabt hätte von den sieben jetzt erwähnten bezeugten Geistern, einen oder zwei auszusuchen, speziell für mich, dann hätte ich den Geist der Weisheit, den Geist der Erkenntnis, einer von denen gewählt, wahrscheinlich zuletzt der Geist der Furcht gefallen, also der bescheidenste ist. Von den sieben, und unser Herr, er ist ja der Spross, er ist der Schössling, sein Wohlgefallen ist am Geiste der Furcht des Herrn. Und Salmo sagt, die Furcht des Herrn, die Demut, ein und dasselbe. Bitte?
Und der Weisheit anfangen.
Und der Weisheit anfangen, noch weiter. Wunderbare Dinge. Ja, hier noch eine Bemerkung. Weisheit und Verstand, von dem wir es gerade dann hören, gehört haben, anerkennt Gott erst als solche, als wirkliche Weisheit und wirkliche anerkennt Gott erst im Allerheiligsten seiner Gegenwart. Wer seine Allerheiligste Gegenwart oder nicht ins Allerheiligste hineintreten kann, mit Freiwilligkeit in die Gegenwart des dreimal heiligen Gottes, der soll nichts von Weisheit oder Verstand angeben wollen. Weisheit und Verstand, wie sie von Gott anerkannt werden, sind erst in seiner allerheiligsten Gegenwart vorhanden und denkbar, sagt Salomo.
Nun,
Augustin, ja, das ist doch so kostbar. Also, anschließend noch gezeigt wird. Und er, habe ich hier jetzt nicht zum ersten Mal zu bezeugen, aber so wunderbar. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Denn nach was soll er dann richten und recht sprechen? Unsere Richter, auf heilige Engel werden sie gerichtet, sind angewiesen auf das, was sie sehen, aus Akten oder am Tatort, oder was sie hören bei Aussagen von Zeugen. Das sind unsere Richter angewiesen. Und unser Gott verzichtet, wenn er nicht auf beides. Ja, wie geht er dann vor? Er erforscht die Herzen. Die Gedanken der Herzen erforscht er. Was da drin geschehen ist oder unterlassen worden ist. Er sieht nicht, was vor Augen ist, wenn er sieht, sondern er sieht das Herz. Und er erforscht das Herz, wie wir es eigentlich meinen. Dann kommen die Urteilsprüche ganz anders heraus. Also die Urteilsprüche von uns oder von Richtern oder von Heiligen. Nun, diese sieben Stücke des Geistes des Herrn sind nun am goldenen Leuchten wie Gold platziert. Der Geist des Herrn ist die Mitte. Bei der Beschreibung des goldenen Leuchters bei Mose wird nur der Fuß der Mittelschaft und das Mittellicht zusammen der Leuchter genannt. Und diese Röhre von uns Arme genannt und die übrigen Stücke und die Schmuckstücke, Läufe von Blumen, aufreichende Blumen. Von denen heißt es immer. Und dann ein Röhrenpaar aus ihm heraus, aus ihm genannt. Also er, der Herr selbst, ist hier, sein Fuß, sein Schaft und sein Licht. Und was nun? Am goldenen Leuchter sonst noch die wunderbare Symmetrie zur Darstellung kommt, das ist alles aus ihm heraus getrieben, aus ihm heraus geboren. Mit anderen Worten, das ist der Herr und das sind die Glieder seines Leibes. Gleichsam sind das Arme von solchen, die beten mit ihm. Kennen wir eine Gruppe von Gebetskämpfern, wo tatsächlich drei Armpaare den Himmel erhoben waren? Mose, Aaron und Hur. Drei Armpaare. Im Geist beten. Dann sieht er sich nach. Für uns, ja, heilige Hände aufheben. Und hier drei im Namen Jesu versammelt. Drei Armpaare. Er in der Mitte, er trägt alles. Wir sind die Glieder seines Leibes. Wenn wir unsere Arme empfangen, wissen wir, es sind Teile eines Tempels des Heiligen Geistes. Unsere Arme. Unser Leib. Wissen ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? So weit geht das ja. Aber ihr spürt sich nicht denken. Wissen ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Und dann das Lied, und dann das Lied, das wir immer wieder singen. Wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet, singen wir das. Gott der Herr und sind wie ich träge in der Schuld. Wie die Heilung, also, wie er soll, aus ihm sondern nur bei je einem Paar eines Tuch. Wie immer nur ein Paar mit den Füßen rühren, darunter die Luft, so dass sich der Aufwärts der Luft rühren. Noch einmal, auf ihn ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das Wörtchen und erscheint nur wie viel Mal? Nur dreimal. Ihr seht, der Text, die Buchstabenfolge im heiligen Text des Hebräischen, rein literarisch betrachtet, vermag die Symmetrie des goldenen Leuchters im Text schon nicht zu halten. Habt ihr das gehört? Nun, ist das nicht irgendwie so, gar kein Zufall, sondern das sind gewaltige Dinge, die stellen uns vor, das sei es von jeweils Haare von Waageschalen. Und eine Waage ist ja da, um Gleichgewicht herstellen zu können. Jetzt Achtung. Auf dieser Seite rechts sind Weisheit, Rat, Erkenntnis. Offensichtlich, was für eine Art von Ausdruck. Theorie oder Lehre. Und diese Seite, Furcht des Herrn, Dehnung, Kraft und Verstand, das heißt Standfestigkeit, was sind das? Das sind Praxis oder Wandel. Die sind beim goldenen Leuchten, das heißt in der Gesamtheit, in der Fülle des Heiligen Geistes, immer im Gleichgewicht. Seht, Weisheit und Verstand. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, geplant, projektiert, durchgedacht, überwacht, vollendet. Und durch Verstand, fährt Salomo weiter, wird es befestigt, gegründet, gesichert. Paulus darf schreiben, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt. Als weiser Architekt. Der Architekt ist es ja, der plant, der disponiert, arrangiert und projektiert, bevor etwas sichtbar geworden ist. Bevor etwas getan wird. Bevor etwas, ein Werk ausgeführt wird. Den ganz getan werden. Durch Weisheit, durch Verstand wird es befestigt, gegründet. Wir haben im Deutschen ja im Wörtchen Verstand den Begriff Standfestigkeit schon drin. Das ist die Arbeit des Bauingenieurs, der dafür zu sorgen hat, dass das heißt. Feststeht. Und gegründet, und dann wird es gebaut wird, genau nach seiner Berechnung. Oder es ist die Arbeit des Baumeisters, der das, was der Architekt geplant hat, hoffentlich Weisheit, dann ausgeführt wird. Theorie, Weisheit, Ausführung, Wandel, Verstand. Hier beim nächsten Armpaar der Symmetrie oder der Waagegleichheit, der Ausgewichtheit, Rat und Kraft. Ist klar. Was nützt mir der beste Rat, wenn ich nicht die Kraft habe, ihn auszuführen? Was nützt mir eine Elefanten-Mammutkraft, wenn ich nicht weiß, damit anzufangen? Dann kann ich damit genau die typischen Sachen. Du wirst das Gewaltigste. Erkenntnis hat der Apostel Paulus große, hohe Erkenntnis gehabt, geschenkt bekommen, ja. Und das hat Gott geruht, bei ihm als Gegengewicht anzusetzen, damit ich mich der hohen Erkenntnisse nicht überhebe, Faustschläge eines Engels Satans, denke ich, bereit zur Demütigung, dass er unten liegt, in der Furcht des Herrn. Wir schlagen auf, also noch einmal, Theorie und Praxis und Lehre und Handeln. Wunderbar dargestellt. Wozu nun diese sieben Funktionen des Heiligen Geistes gegeben sind, finden wir dann in Jesaja 61. In den ersten Versen. Wiederum, der Geist des Herrn ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, erstens, um sanftmütige frohe Botschaft zu bringen. Das ist das Erste. Der Geist des Herrn ist seit Monaten nur noch in einer Weise in Funktion, um das Evangelium, das nun für das der Grund gelegt worden ist, mit der Schöpfung bekannt zu machen, um das frohe Botschaft zu verkündigen. Dann haben wir zweitens, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Braucht es da vielleicht den Geist der Weisheit, zerbrochene Herzen zu verbinden? Ich denke, sehr. Und so können wir weitermachen. Das sind die sieben Zweckbestimmungen der sieben Geister. Evangelium zu verkünden, zerbrochene Herzen zu verbinden, und so geht es dann weiter in diesem Zeugnis in Jesaja 61. Und die letzten Stücke sind, nehmen wir hier 6 und 7. 5 ist ja bekannt, soweit hat der Herr Jesus da in der Synagoge gelesen. 4. Öffnung des Kerkers den Gebundenen. 5. Auszurufen das Jahr der Anhebung des Herrn. Was machte er dann in der Synagoge? Er rollte die Schriftrollen zusammen und sagte, bis heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt. Dabei geht es im Text mit einem Und weiter. 6. und 7. Warum? Das 6. heißt, hier wäre das, und auszurufen den Tag der Rache unseres Gottes. Warum hat er hier inne gehalten? Und in der noch 2000 Jahre, zwei Gottestage auf sich warten. Auszurufen den Tag der Rache unseres Gottes, 6. und 7. den Geist entsprechen, den ich zuletzt erwähnt hätte. Wer bringt es fertig? Zu trösten, 7. zu trösten alle Trauernden, welche ausgeschlossen? Keine. Zu trösten alle Trauernden, neutestamentlich abzuwischen alle Tränen. Bringt nur welcher Geist fertig? Der Furcht des Herrn. Der Demut des Herzens. Um den trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Tasche. Freudenöl! Christus ist gesalbt mit Freudenöl über alle seine Genossen hinaus. Und das würde uns gut anstehen, liebe Geschwister. Wenn die Welt oder Geschwister bei uns gelegentlich etwas von einer überschneuernden Freude ablesen.
Heiligen und Verherrlichung.
Sehr wunderbar.
Es braucht nur der Geist der Erkenntnis, der Erkenntnis, gewahrt mit tiefer Herzensleben, kann den furchtbaren Tag der Rache unseres Gottes so erkennen und verstehen,
wie es unser Haus verstanden werden soll. Weil wir sein Herz nehmen, der das Böse gar nicht zulässt und sich in keiner Weise erbittern lässt, trotz aller Feindlichkeit. Verbleibt die kristallklare Liebe.
Und eines Tages rühmt die Barmherzigkeit Gottes sich der Gerichte. Nicht nur rühmen sich die Brüder die Barmherzigkeit gegen die Gerichte gegenüber, sondern die Barmherzigkeit Gottes rühmt sich der Gerichte.
Aber da braucht es ein bisschen Erkenntnis, ein bisschen Verständnis für der unaussprechliche Barmherzigkeit und die Liebe unseres Gottes. Deshalb geht es im Heiligen Geist. Aber ihr Lieben, wir haben ja jetzt nur den bekannten Teil des goldenen Leuchters ein wenig angeschaut. Ich darf noch ergänzen, bei jedem Ansatz eines Armpaars, bei mir mein Ausdruck, ist ein Knauf, ein Geld, eine aufreichende Blüte, nämlich eine Blüte, die im Hebräischen bedeutet der Wachsamkeit. 1, 2, 3, 4, an ihm bedeutet. Er ist uns gemacht, der Weisheit von den anderen Stücken, wie wir wissen. Und dann haben wir an jedem einzelnen Arm je drei solche aufgerechnete Blüte. Noch, Geld, Leidensgeld und aufgerechnete Blüte oder Blüte. Und zwar eine Mandelblüte. Das hebräische Wort. Der Mantel bedeutet Wachsamkeit. Der Geist wacht. An jedem Arm drei solche Blüten. Das sind 9 Kelche hier, 18 hier und hier, 22, 19 Kelche Blüten oder Blüten. 22 ist die Grundzahl der Leiden, der Gemeinschaft. Aber in jedem Leib drin steckt schon die verborgene Herrlichkeit der aufreichenden Blüte. Der Heilige Geist. Und wenn wir uns wehren gegen die Leiden, die der Herr uns zugemessen hat, dann lassen wir den Glauben und den Geistlichen halten, dass die aufreichend erworbene herrliche Blüte in jedem Leidenskelch drin ist unsere zukünftige Herrlichkeit lebensmäßig verloren. 22. Wie ich mich geschämt habe nun, dass ich mich geärgert habe an den Ölbehälter da oben und den 7 Gießröhren, mich gedemütigt habe, wie ich hier ein wenig Fantasia gehalten habe, durch des Herrn, war so recht, so zu denken, ist die ganze Schönheit verborgen, die Sturm, wie Schuppen fiel es vor meinen Augen zu sehen. Hier, ein Dreh, kam hier, und das Ganze hier einfach aufgeklappt, sind erst ein goldener Leuchter von oben herunter, was hier unten Fuß ist, die oben Ölbehälter, und was hier die 7 Arme sind, die oben Boden, die 7 Ölleitungen. Aber das ist nicht geringer als die von uns so sehr ersehnte Geistesleitung. Und das ist nicht der Ölbehälter,
Inneren der Geist des Lebens, der Heilige Geist, in konzentrierter Weise vorhanden.
Im Herzen und im Haus.
Und die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes, des Geistes. Und jetzt, das Wunderbare, heilt er aus seiner Geistesfülle in unserem Haus.
Das Haus. Ich bin dabei beinahe ein
Lebewesen jetzt vor uns,
mit Fuß, Gliedern und Augen. Und zerteilt nun.
Das heißt, die Fülle des Geistes steht jedem Einzelnen von uns zur Verfügung. Die Fülle des Geistes steht jeder Zusammenkunft von gläubigen Menschen völlig zur Verfügung. Wir brauchen uns diese angenommen, die sei unser Leuchter, nach dieser Lernung. Nehmen wir auf. Gedanken, ja. Was haben wir gehört? Das sind die beiden Söhne des Öls, Söhne des Geistes sind wir denn da. Ja, natürlich, jeder Einzelne von uns ist ein Sohn des Geistes, der Sohn des Geistes, ein Geist des Geistes. Mose und Elias, Offenbarung 11, sind die beiden Ölbäume und sind die beiden Leuchter. Personen. Also, ich brauche als begnadeter Mensch nicht einfach so hinzustellen, und was an mir vollziehen zu lassen. Dass das Öl vom Haupt einfach in den sieben Röhren in die Richtung ist. Dann passiert eine Folge. Weil das hier Röhren sind, braucht der Priester, der den Leuchter bediente, nur an einer Stelle Öl einzugießen, was bloß herunter ist, am unten, und dann stieg das Öl, in welcher Weise? Als kommunizierende Röhren, immer im Gleichgewicht, bitte. Gleich hoch ist es bestimmt. Voll Geist, voll Öl. Also, wenn ich aber ganz gerade diese Art des Geistes wenn ich gerade jetzt schwach spiele, dann können wir aus unserer Schwachheit Kraft gewinnen, indem wir uns der Gegenwart des Geistes können. Tatsächlich. Oder was? Oder mir mangelt Weisheit. Ich brauche nur zu bitten und zur Verfügung zu stehen. Das ist so. Also seht, genauso wie ich mich zuerst dummerweise, beschämenderweise geärgert habe, nicht? Genauso wunderbar und herrlich und intensiv. Und so geht es durch die ganze Bibel. Wenn wir uns merken, wenn wir uns irgend an einer Stelle lesen, bewegen und denken, auch eigenartige Sache, Herrlich macht und redet, kommt sowas überhaupt in die Bibel und so weiter nicht. Schämen wir uns, da ist der Leben und der Gott des Herrn. Lass uns Weisheit schenken, die wir zur Erkenntnis richtig damit verstanden, gibt uns Ratschläge, dazu die Kraft, alles das. Und nun, was haben denn die beiden Ölbäume links und rechts im Leuchter und Ölbäume oben neben den Ölbehältern zu tun? Und Zacharia bekam auf die erste Frage nach der Antwort, was haben die beiden Ölbäume da zu tun? Er bekam die Antwort erst, als er genau hinschaute und die Frage ergänzte, was ist mit den beiden Ähren und den beiden goldenen Röhren, die das Gold des Öls in den Ölbehälter ergießen. Dann Gott, das sind die beiden Söhne des Öls, die von dem Herrn ergangen werden. Was produziert denn ein Ölbaum? Die Antwort liegt schon in der Frage. Also, Öl. Und Öl ist das Symbol unserer Flüssigkeit des Geistes. Ölbäume produzieren.
dann sind sie von Gott geistlicherweise schon so umgestaltet, dass sie nicht nur Leuchter sind, die was machen mit dem Öl? Das sind die Ölverbraucher, die Leuchter, und die Ölleute sind die Ölproduzenten. Also wir haben bei uns das göttliche Perpetuum mobile. Erneuerung des Geistes. Da denkt man, was braucht der Heilige Geist, der alles zu werden? Der ist doch so ähnlich wie ich selbst, habe ich gedacht. Erneuerung des Geistes. Gott gibt uns ja nicht den Geist, dass das gefüllt wird und überfließt und so weiter. Sondern Gott gibt uns ja den Geist, um damit Gutes zu geben, um damit wir leuchten können. Wir sind ja Lichter in dieser Welt. Das Wort des Lebens soll gelernt werden. Und soll durch den Heiligen Geist verstehen werden, Erkenntnisse bekommen, Kraft der Seele, des Leibes, des Geistes. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um gebraucht, verbraucht. Dass Kräfte irgendwelcher göttlicher Natur oder weniger Notwendigkeit, wenn ich bin, ausgestrahlt werden. Und dann ist es ständig von der Kraftzentrale des grünen Helden, Jesu Christi, ständig in der Zukunft. Ich erinnere an das Beispiel, Gleichnis bei Salomo, ist Honig mein Sohn, denn er ist gut, ihr kennt ja das. Er fährt weiter. Also betrachte die Weisheit für deine Seele. Und hast du sie gefunden, die Weisheit, Christus? Dann gibt es für dich eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht gestört werden. Göttliche Weisheit. Noch einmal. Ist Honig mein Sohn, denn er ist gut, das verstehen wir noch. Also damals von Honigburg. Aber der zweite Teil war nicht da. Also betrachte die Weisheit für deine Seele. Und hast du sie gefunden, dann gibt es für dich eine Hoffnung, dass wenn du gehst, und deine Hoffnung wird in der Zukunft, deine Hoffnung wird beschämt. Dann fährt Salomo weiter. Das war im übernächsten Kapitel. Viel Honig essen ist nicht gut, aber schwere Dinge erfordern. Das ist Weisheit. Gott gibt uns nicht Weisheit, stopft uns voll mit Weisheit, bis es mal wie das Manna verfault, vor Überfülle oder desgleichen mehr nicht gebraucht. Gott gibt uns so viel Weisheit, damit wir die Worte Gottes so schwer verständlich in die Dinge wieder wollen, verstehen. Und ich bin in göttlicher Weisheit zu erforschen. Und wenn wir dann diese Schwerarbeit durch die Weisheit Gottes geleistet haben, dann ist der Geist der Weisheit gebraucht worden. Und dann wird es so wieder ein bisschen neue Weisheit und noch schwerere Dinge erforschen. Und weitergehen. Die Ölbäume, die sind dann verwurzelt in der Erde. Was machen die Wurzeln? Von verfluchtem Erdmaterial nehmen die Wurzeln die Dinge auf, die vollständig aufgelöst sind, die sozusagen nicht mehr sind. Nehmen die Wurzeln auf und in sich werden diese Dinge aus der Erde herausgeholt, verwandelt in Flut, in Gas. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes aufgrund von Wirkung. Gott könnte in seiner Heiligkeit nie Gemeinschaft haben mit einem Sünder. Nie.
Wenn nicht, er bereit gewesen wäre, dass du dein Sohn fließen zu lassen. Nur aufgrund dieser Bereitschaft der Liebe Gottes, dass nach dem Gesetz, das unwiderruflich ist, verlangte Blut eines unschuldigen Landes fließen lassen. Das gelöst ist, weil Gott in Blut und der Heilige Geist in Blut ist. Restgültig in der Lage, mit jedem blutroten Sünder wunderbar zu bereiten, zu bedienen. Aber nur im Blut, verlossen im Blut, so hat Gott die Restgrundlage. Wir Blut und wunderbarste Gemeinschaft. Und sein Blut hat mich gereinigt von aller Sünde, sein Wort mich gewaschen. Was er war, ist Gott. Ich bin ein weißer Wahrheit. Aber Gott, Engel und Mensch. Ob man glaubt oder nicht, das ist alles zum Heiligen Geist. Ich darf am Schluss dieser Ausführung noch bezeugen, ich durfte mit etwa 20 Jahren zum lebendigen Glauben kommen. Wer noch nicht weiß oder wissen, durch eine Evangelisationsdienst in der Pause mein Bruder Baumgräber gehalten hat. Mit 20 Jahren. Bald nachher war ich eingeladen in eine erste Jugendfreizeit in Süddeutschland. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich da die Jugendbrüder Alter, mit den Eltern, beten würde vom Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist. Ist mir dazu nicht geworden? Unheil. Wenn wir verstehen oder nicht. Weil ich meiner Unheiligkeit immer bewusster wurde. Heiliger Geist. Und da bin ich verloren. Das war die erste Reaktion. Ich bin Heiliger. Ausgiebig dann. Heute weiß ich, dass das zahlt. Wunderbar ist, was die Liebe Gottes auszutragen, zu verschenken. Der Heilige Geist ist, der mein ganzes Herz so liebevoll erforscht hat, dass er meine unheimliche Situation so genau erforscht, dass man hat, dass er nicht anders kann, als die Größe und ein vollkommener Trost. Und trotzdem, mein Lieber, ist um Jesu Willen alles im Christen erfahren. Ein Größe. Wir schließen mit einem wunderbaren und von allen bekannten, aber ich hoffe jetzt neu aufleuchtend noch in Römer 8. Römer 8. Wir dürfen im Jahr nach Vers 23 Erstlinge des Geistes sein. Nicht allein aber sie, die ganze Schöpfung, sondern auch wir selbst. Die wir Erstling des Geistes, den Erstling des Geistes haben, Christus. Dann Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Konstant. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und wir wissen, was wir bitten wollen. Wenn wir nicht bitten, dann wissen wir, was es sich gebührt. Aber wenn wir dreimal reichen wollen, dann macht der Geist. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Zeugnissen. Der aber die heavens and the earth, for they be so much better. Wer aber jetzt erworben, weiß, was der Sinn meines Geistes ist. Weil er alles weiß, kann er nicht anders als alles erleben. Weil er alles herrscht. Es ist der Größte, der alle brauchenden siebte Kraft Gottes, seiner Herzensdehnung und der Ablassung, alle brauchenden Größte.
Amen. Ich begrüße euch kurz zu beten.